Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Soweit Jürgen Klopp im Beitrag von Kilian Mädele, in dem Worte wie Waterloo oder Katastrophe gefallen sind. Und ähnlich bewertet das Urteil auch Andreas Rettig, der ehemalige DFL-Geschäftsführer und Bundesliga-Manager, unter anderem beim 1. FC Köln und dem FC St. Pauli. Der hatte im Gespräch vor der Sendung auch eine ganz klare Meinung zum Kass-Urteil.
Ja, das ist natürlich immer vom Standpunkt des Betrachters abhängig. Wenn Herr Guardiola über einen guten Tag für den Fußball spricht, dann ist das aus Sicht eines Investoren geführten Clubs sicherlich richtig. Für alle Liebhaber war es ein schwarzer Tag.
Was muss die UEFA denn jetzt tun? Oder ist Financial Fair Play jetzt tatsächlich tot, wie ja viele sagen?
Ich habe noch ein bisschen Resthoffnung, weil der Grundgedanke des Financial Fair Plays ein richtiger, ein ehrenwerter und auch weiterhin zu verfolgender ist. Von daher finde ich schon, dass man alles dafür tun muss, dass man diesen ungezügelten Finanzbedarf, der eingeführt wird, auch reglementiert. Ich denke nur, aus eigener Kraft wird es schwer sein hier in der Frage. Ich denke, dass das schärfere Schwert tatsächlich auch die Unterstützung der Politik in dem Falle wäre. Aber da will sich ja die UEFA leider auch nicht so richtig in die Karten gucken.
Das heißt, die reden da dann auch eher von der EU-Kommission über Wettbewerbsrecht oder welchem Hebel gäbe es da?
Ja, tatsächlich auch hier zu einer klaren politischen Botschaft zu kommen. Wissen Sie, wenn Man City hat unendlich viel Geld, braucht keine Gerichtskosten und keine Prozesse scheuen in der Frage. Wenn Sie aber wüssten, dass auch die Politik dem Grunde nach hier Grenzen setzt, dann wird es schwer, auch für einen solchen Club ihr Interesse mit noch so viel Geld durchzusetzen.
Aber warum sollte die Politik da eingreifen? Weil es ist ja dann prinzipiell freie Marktwirtschaft. Warum sollte da eine Grenze gesetzt werden, wenn es im Anführungszeichen nur darum geht, einen fairen Wettbewerb, also einen fairen sportlichen Wettbewerb herzustellen? Kann es der EU-Kommission doch eigentlich egal sein, ob da jetzt ein Scheich bezahlt oder nicht?
Nein, ich finde, da irren Sie, Herr Rieger, weil es am Ende hier eben keinen sportlichen fairen Wettbewerb geben kann, wenn die Startvoraussetzungen insgesamt unterschiedlich ist, weil sie letztlich die Dinge der Realwirtschaft nicht eins zu eins auf den Fußball übertragen können. Als Beispiel, wenn jeder Bundesliga-Manager, wenn wir mal national bleiben, jeden Tag alles richtig macht, dann steigen am Ende trotzdem drei ab. Anders als in der Realwirtschaft, wenn jedes DAX-Vorstandsmitglied hier jeden Tag alles richtig macht, dann können auch die Wettbewerber tatsächlich expandieren, neue Geschäftsfelder erschließen und dann wird sich das auch in entsprechenden Aktienkursen widerspiegeln. Das heißt, sie können viele Dinge der Realwirtschaft eben nicht eins zu eins übertragen und deshalb denke ich auch, ist es der falsche Ansatz, hier nur mit dem Wettbewerbsrecht zu argumentieren. Es geht um die Integrität des Sports und das ist vorrangig aus meiner Sicht.
Wie könnte denn ein gutes Financial Fair Play aussehen, was auch durchsetzbar ist?
Ich denke, wir müssen auch schon bei der Zeitachse anfangen. Das Financial Fair Play ist eine rückwärtsgewandte Betrachtung der letzten Jahre. Und da ist schon ein Fehler aus meiner Sicht oder ein Problem begründet, weil sie sich einen, wie aus meiner Sicht, ich werte es mal, obwohl ich nicht alle Zahlen kenne, aber das, was man lesen konnte und hören konnte, man hat sich einen unrechtmäßigen wirtschaftlichen Wettbewerbsvorteil verschafft vor Jahren. Und das wird erst heute sanktioniert. Lass uns mal dahingestellt, ob richtig oder falsch. Aber die damaligen Wettbewerber, die da Leidtragende waren, haben davon heute nichts mehr. Das heißt, durch diese Zeitverzögerung der Sanktionen kommt am Ende aus meiner Sicht eben auch eine Ungerechtigkeit zustande.
Was würde passieren, wenn es jetzt einfach so weiterlaufen würde? Also wenn das Financial Fair Play, so wie es im Moment existiert, weiter existiert, ohne dass es verändert, verschärft wird?
Ja, ich denke, dass dies insgesamt an den Grundfesten der Integrität des Wettbewerbs und damit das und dem zuwiderläuft, was ja den Sport, den Fußball in seiner besonderen Art und Weise auszeichnet, warum er so beliebt ist, weil in der Regel ja jeder ins Stadion geht, weil er nicht genau weiß, wie es ausgeht. Lassen wir mal Bayern München in der nationalen Liga außen vor. Aber das ist ein wesentlicher Punkt in der Frage. dass hier Chancengleichheit bestehen muss. Das ist ja auch die Grundidee des Sports, des Fairplay-Gedankens in jeglicher Hinsicht in der Frage. Und wenn es jetzt nur noch darum geht, nicht die größte und beste Management- oder Trainerqualität an den Tag zu legen, die beste Nachwuchsförderung und die inhaltlichen Themen des Sports in ein Ranking, in eine Tabelle zu setzen, sondern es nur noch darum geht, wer kann das meiste Kapital generieren, um das dann zu investieren, dann widerspricht das meiner Meinung nach Kapital dem Grundgedanken des sportlichen Wettbewerbs.
Eine ganz ähnliche Diskussion, wo es auch darum geht, wie verteilen wir Geld, bricht jetzt gerade wieder in Deutschland los. Da geht es nämlich um die Einnahmen aus den neuen Medienrechten. Die Bundesliga bekommt ja von Sky, DAZN und Co., also von allen Medienpartnern, zwischen 2021 und 2025 pro Saison durchschnittlich 1,1 Milliarden Euro. Und im Moment ist es so, dass die Top-Teams wie Bayern und Dortmund am meisten Geld bekommen, weil ja auch praktisch nur sportliche Faktoren eine Rolle bei der Verteilung des Geldes spielen. Muss sich das aus Ihrer Sicht ändern?
Ja, ganz klar in der Frage. Ich möchte vielleicht doch nochmal ein bisschen Erhellnis hoffentlich beitragen in der Frage, wenn man die Historie dazu betrachtet. Als die Fußbälle noch aus Leder waren und alle die gleichen Startvoraussetzungen hatten, da war es so, dass die Einnahmen, die verteilt wurden, tatsächlich im gleichen Verhältnis, also jeder hat das gleiche Kuchenstück erhalten. Das ist lange, lange her, aber zeigt letztlich auch das Problem und auch, man merkt, dass wir in die heißere Phase der Verteilungskämpfe kommen, weil jetzt auch tatsächlich ja manchmal irreführende Botschaften auch transportiert werden. Ich erinnere hier auch an den einen oder anderen Marktführer, der ja auch der Öffentlichkeit suggeriert, wir hätten bei der Verteilung über die DFL-Gelder ein Verhältnis von 1:2. Das heißt, der am wenigsten aus dem Topf bekommt, erhält einen Anteil und Bayern München in dem Falle als Marktführer und umsatzstärkster Club in Deutschland hält doppelt so viel. Das ist nur die halbe Wahrheit. Über die DFL, Sie haben es eben gesagt, 1,1 Milliarden werden aus den nationalen Medienerlösen verteilt. Darüber hinaus gibt es noch einen zweiten Topf der internationalen Vermarktungserlöse. Die haben nichts mit den Champions-League-Einnahmen oder Euroleague-Einlagen zu tun, sondern das ist über die DFL der Gegenwert für die Vermarktungsrechte, wenn Sie zum Beispiel in den USA in einer Sportsbar sich deutschen Fußball anschauen wollen. Und das ist eine Größenordnung von 250 Millionen und die werden über die DFL verteilt. Und wenn man die beiden Töpfe zusammennimmt, früher gab es nur einen Topf, aus dem verteilt wurde, heute sind es eben zwei, dann wird aus dem Verhältnis 1:2 ein Verhältnis von 1:3,8. Das heißt, alleine dort bekommt Bayern München fast viermal so viel wie Paderborn, spielen in der gleichen Liga und man sollte am Ende, wenn man ins Stadion geht, das Gefühl haben, dass es eine Chance besteht, dass auch der Kleinere mal gewinnen kann. Und wenn Sie das mal transportieren auf die Umsatzgrößen und auf die Entwicklung der letzten Jahre und dann ein Club letztlich 6, 7, 8 Mal so viel Möglichkeiten hat, Kapital einzusetzen als sein Wettbewerber, dann kann er auch ein paar Fehler mehr machen, ohne dass es ihm auf die Füße fällt.
Wie könnte denn ein faireres Modell aussehen aus Ihrer Sicht?
Ja, zunächst mal bin ich schon, damit da kein falscher Eindruck entsteht, ich bin ein absoluter Leistungsverfechter. Also Leistung muss am Ende sich auch lohnen. Aber welche Leistung soll belohnt werden? Nicht die der Kapitalakquise, in der Frage, Stichwort 50+1, sondern es sollte belohnt werden, dass man bei gleichen oder ähnlichen Voraussetzungen die belohnt werden, die dann tatsächlich auch sportlich erfolgreich arbeiten. Ich habe es eben angedeutet, was Trainer- und Managementqualität angeht. Ein wesentlicher Punkt ist neben der bisherigen Gleichverteilung auch zusätzliche weitere Säulen zu schaffen. Wir haben ja aktuell 4 Säulen in der Frage, nach denen verteilt wird. Auch da, das müsste auf den Prüfstand. Die Nachwuchssäule als Beispiel, die nur 2% des gesamten Erlöses ausmacht, die verteilt wird, muss deutlich gestärkt werden aus meiner Sicht. Erstens. Zweitens, sollten wir eine weitere fünfte neue Säule einführen, wenn man bei einem 4-Säulen-Modell überhaupt bleiben sollte zukünftig, nämlich das ganze Thema der gesellschaftlichen Verantwortung. Deswegen geht mir das Thema der Verteilung ist nur das Ende der ganzen Überlegung. Wir müssen uns vorher eine viel wesentlichere Frage stellen, nämlich die Frage, wo wollen wir überhaupt hin? Denn die Verteilungskämpfe sind ja nur deshalb so umkämpft, weil Die eine Gruppe argumentiert, es geht um die vermeintliche, ich werte es jetzt, Erhaltung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit.
Das ist das, was Hans-Joachim Watzke vom BVB auch gesagt hat. Wenn man versucht, die Zugpferde der Liga zu schwächen, dann schwächt man die ganze Liga.
Exakt, das ist diese Argumentation. Ich sage, das Brot- und Buttergeschäft findet national statt. Da muss Spannung rein, da muss eine gerechte Verteilung dazu führen, dass es einigermaßen eine Wettbewerbsgleichheit geht. Aber was viel wichtiger ist, dass wir als Liga insgesamt auch den Kurs ändern. Von daher wünsche ich mir dann auch, dass da dort andere Kriterien eine Rolle spielen. Eine Branche wie der Profifußball, der letztlich deshalb so viel Geld verdient, weil er in der Öffentlichkeit steht und durch die Öffentlichkeit Geld verdient, muss sich auch einer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Das heißt ganz konkret, wir müssen auch so Themen wie der Nachhaltigkeit nachgehen. Und das wäre auch mein Wunsch und meine Erwartungshaltung, dass diese Themen auch, warum nicht nach ESG-Kriterien zukünftig Gelder verteilen, um hier ein ganz klares Statement abzugeben. Das wäre schon mal ein großes und starkes Signal.
Das heißt, da würden dann auch vielleicht Vereine belohnt werden, wenn die sagen, wir schützen zum Beispiel das Klima, wenn sie sagen, wir sind klimaneutral. Sollte das dann auch mit einfließen in so etwas?
Absolut. Es kann doch nicht sein, dass wir im Lizenzierungsverfahren strenge Kriterien darüber festgelegt haben, wie viel Quadratzentimeter die Trikotwerbung beim Hauptsponsorenship auf der Brust sein soll, wie viel Lux das Flutlicht hat oder ihre Kollegen und sie, wie viele Medienarbeitsplätze jeder Verein zur Verfügung stellen muss. Sondern wir müssen hier ganz konkrete, klare Vorgaben geben. Hat der Club ein Solardach? Was ist mit Elektroladestationen? Was ist mit der Produktion von Merchandising-Artikeln? Werden die Fairtrade gehandelt und beachtet? Wie wird das Regenwasser genutzt? Was passiert mit den unzähligen Lebensmitteln, die pro Spieltag nach dem Spiel quasi weggeschmissen werden müssen, weil im Überfluss produziert wurde? Und. Da müssen wir jetzt kreativ ran, finde ich. Und wir sollten wegkommen, nur uns daran zu ergießen und uns zu gefallen in der Umsatzmaximierung. Das ist der falsche Weg.
Wie viel sollte denn so eine richtige Nachhaltigkeitssäule, es gibt ja schon eine Nachhaltigkeitssäule, aber da geht es um den sportlichen Erfolg über die vergangenen 20 Jahre.
Genauso irreführend wie das, was Herr Rummenigge zum Besten gegeben hat.
Wie groß sollte denn dann der Anteil einer nachhaltigen Säule sein?
Ich möchte jetzt nicht mit Prozentzahlen aufwarten. Ich habe da große Hoffnung, setze ich in das neue DFL-Präsidium, dass es hier tatsächlich zu einer ausgewogenen und besseren Verteilung insgesamt kommt. Nur der Anteil gesellschaftsrelevanter Themen, der muss sich deutlich auch in der Geldverteilung niederschlagen. Warum nicht auch über einen Investitionstopf, der als Komplementärfinanzierung möglicherweise genau diese Investitionen, die ich eben genannt habe, unterstützt beispielsweise. Oder die Verpflichtung auch CSR-Verantwortung im Hauptamt anzustellen und. Also da fallen mir schon auch reichlich Dinge ein.
CSR, Corporate Social Responsibility. Damit wir das auch haben. In Spanien gibt es auch die Variante, dass Ticketverkäufe oder auch Einschaltquoten darüber entscheiden, wie das Geld verteilt wird. Auch in Italien gibt es einen ähnlichen Mechanismus. Die DFL hat bis jetzt immer gesagt, das können wir nicht machen, weil wir da nicht verlässlich die Daten erheben können. Sollten solche Daten aus Ihrer Sicht da auch mit einfließen?
Ja, ich kenne diese Problematik. Es ist in der Tat nicht ganz einfach, trennscharf genau hier diese Dinge zu regeln. Und vor allen Dingen denken Sie einfach allein an das Thema der Spielplangestaltung. Ja, es ist ein Unterschied, ob Sie am Ende ein Spiel auf einen Freitagabend ansetzen oder auf einen Sonntagabend in der Frage, was ja zukünftig im neuen Fernsehvertrag möglich ist. Das heißt, dadurch würde ja auch die DFL als spielleitende Stelle massiv Einfluss nehmen können auf Primetime-Zeiten. Ich denke, das wird ein ganz schwieriges Thema in der Frage. Ich denke, wir sollten tatsächlich eher zu einer gerechteren, nämlich breiteren solidarischeren Verteilung kommen. Die Parameter sind da zu verändern, aber wie gesagt, Nachhaltigkeit sollte auf jeden Fall eine Rolle spielen.
Werden wir, wenn sich nichts an der Verteilung ändert, Bayern München als Abomeister behalten?
Ja, das ist in der Tat zu befürchten. Ich bin ja nun auch kein Bayern München-Freund in der Frage, respektiere auch deren Leistungen, aber diese fußen natürlich auch unter anderem auf dem Vorteil, der durch eine Geldverteilung entstanden ist über all die Jahre. Von daher würde ich mir auch wünschen, dass es zukünftig vielleicht auch mal einen anderen deutschen Meister geben könnte.
Nochmal einen Schritt zurück gedacht, wenn wir ja und auch nochmal das Argument von Herrn Watzke aufgreifen, wenn diese Verteilung geändert wird und dadurch dann tatsächlich Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig weniger Geld haben, dann führt das ja dann trotzdem dazu, vor allen Dingen, weil wir am Anfang auch über Scheichs gesprochen haben in Europa, dass europäische Mannschaften in der Champions League Schwierigkeiten bekommen werden.
Dazu zwei Dinge. Zum einen müssen wir die Grundsatzfrage stellen, was ist uns wichtiger? Ja, gesellschaftliche Relevanz und sportliche Integrität auch hier im eigenen Markt oder vermeintliche internationale Wettbewerbsfähigkeit und Henkelpötte gewinnen, das ist das eine. Das andere ist aber auch, das ist deshalb viel zu kurz gesprungen, weil, glauben Sie allen Ernstes, 50 Millionen Euro, mal eine Nummer zu nennen oder eine Zahl zu nennen, mehr oder weniger bei 750 Millionen, die Bayern München umsetzt, würden die Wettbewerbsfähigkeit signifikant verbessern in der Frage. Das heißt ganz konkret, Sie können einen Wettstreit gegen Oligarchen, gegen Staatsfonds und chinesische Konglomerate überhaupt nicht gewinnen, wenn Sie wirtschaftlich vernünftig, nachhaltig und seriös arbeiten wollen. Also Herr Neymar wird auch für 250 Millionen, die Bayern München ganz sicher bezahlen könnte, wenn sie denn wollten, nicht in Deutschland spielen. Dann würde der Katari sagen, dann zahle ich 300 Millionen. Also dieses Rattenrennen auf dieser Ebene können Sie nicht gewinnen, wenn Sie wirtschaftlich vernünftig agieren wollen.
Sehen Sie auch auf Dauer eine Gefahr für die Attraktivität der Bundesliga, wenn es immer nur Bayern als Meister gibt? Also könnte diese Verteilung der Gelder, so wie sie jetzt existiert, dafür sorgen, dass in Zukunft weniger Geld insgesamt da ist, weil die Medienpartner sagen, naja, also so viel Geld geben wir einfach nicht mehr aus für eine Liga, wo wir wissen, wie der Sieger ist.
Das kann in der Tat ein Aspekt sein, neben anderen natürlich in der Frage. Aber ich würde tatsächlich wirklich hier plädieren dafür, tatsächlich auch in der Reihenfolge den nationalen Wettbewerb immer in den Fokus und Priorität einzuräumen. Denn wissen Sie, der Fußballfan war übrigens schon vor der Champions League da. In der Frage der Solidarität, also für mich sind diese irrwitzigen Champions League-Summen oder auch jetzt die Club-WM, die stattfinden soll in China, ja, das ist für mich ein kolossaler Angriff auf die Solidarität des Fußballs insgesamt in der Frage. Und das ist nicht in Ordnung und wird ganz sicher in die Sackgasse führen.
Wie hoch sehen Sie denn die Chance, dass sich etwas an der Verteilung ändert? Wir haben 36 Profiklubs, da sollte es eigentlich ja eine Mehrheit geben können gegen Top-Clubs. Und auch im DFL-Präsidium sind ja die kleineren und mittleren Vereine jetzt stärker repräsentiert. Wie hoch ist da Ihre Hoffnung?
Die ist auf jeden Fall größer und höher als in der Vergangenheit. Sie haben es richtig beschrieben. Aber es kommt für mich nicht nur auf die DFL an. Ich erwarte und wünsche mir auch, dass der DFB hier mal den Rücken gerade macht in seiner Gesamtheit. Denn es geht nicht nur um 36 wechselnde Clubs, sondern der DFB muss den Anspruch haben, was die Integrität des Wettbewerbs angeht in seiner Gesamtheit. Ja, da sprechen wir nämlich über 27.000 Clubs in der Frage. Und deswegen hat mich das schon gewundert, dass in der Frage der Taskforce hier 36 Clubs, die zumal auch noch hier und da wechselnd sind, hier diesen Anspruch abgeleitet haben. Ich würde mir wünschen, dass auch der DFB hier in der Frage ganz klar vorangeht in seiner Gesamtheit und alles dafür tut, dass das Gesamtsystem Fußball, und da geht es nicht nur um Profifußball, sondern auch Solidarität zwischen Amateuren und Profis in eine andere Richtung gelenkt wird.
Sprechen Sie dann da über einen neuen Grundlagenvertrag oder wie genau könnte das dann ablaufen? Weil die DFL, also die 36 Profivereine, sind ja eigentlich, was die Vermarktung und Spielbetrieb angeht, vom DFB relativ unabhängig.
Ja, aber das Relativ ist ja das Entscheidende. Ja? Die DFL ist Mitglied im DFB. Also um das mal auch dem Hörer zu erklären, die DFL ist gegründet worden 2000, 2001 in der Frage, um natürlich die Interessen des Profifußballs zu bündeln in der Frage. Aber sie sind genauso Mitglied wie hier am Standort Köln der Fußballverband Mittelrhein, also wie ein Landesverband. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, der Fußballverband Mittelrhein würde jetzt allen anderen erklären, wie zukünftig die Strategie des deutschen Fußballs wäre. Ich glaube, da würden viele sparsam gucken.